Kunstradio. Radiokunst.
Das neue Hörspiel, mit dem eigentlich die radiophone Kunst, die bewusst die medienspezifischen Mittel des modernen Tonstudios in die Konzeption ihrer Produkte einbezieht, begonnen hat, wurde von gewissen Kritikern, wie stets alles Neue und Konsequente, immer wieder als ästhetische Spielerei verharmlost, wenn nicht gar abgetan und totgesagt. Der neuen Musik ist es anfangs nicht anders ergangen.
Gerhard Rühm, 1984, in seiner Dankesrede für den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden, der ihm für sein Stück Wald, ein deutsches Requiem, überreicht wurde. Dieses Stück zum Thema Waldsterben steht heute auf dem Programm des Kunstradios. Einmal, weil es von Inhalt und Machart her immer noch aktuell ist, und zum Zweiten und vor allem, weil Gerhard Rühm am kommenden Montag seinen 60. Geburtstag feiert. Am kommenden Sonntag können Sie aus dem gleichen Anlass um 14.05 Uhr im Programm Österreich 1 eine Tonspur über Gerhard Rühm hören. Und so möchte ich mich hier darauf beschränken, kurz daran zu erinnern, wie vielseitig das Werk von Gerhard Rühm ist. Nur ein paar Stichworte. Visuelle Musik, 12 Tonspiele, meditative Klaviermusik, selten gehörte Musik, Wiener Lieder, neue Dialektdichtung, auditive Poesie, Sprechtexte, neues Theater, automatische Zeichnungen, Schrift-, Hand-, Körper- und Collagezeichnungen, Fotomontagen, Objekte, Demonstrationen, Filme und, was uns heute Abend besonders interessiert, radiophone Texte und Hörspiele. Mit diesen hat Gerhard Rühm die Geschichte des sogenannten neuen Hörspiels, das an die Traditionen der Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts anschließt und damit der Radiokunst, mitgeschrieben. Aus einem Text von Gerhard Rühm.
Ich bin von der Musik zur Literatur gekommen und habe mich früher mit seriellen und bis zu Eintonstücken reduzierten Kompositionen beschäftigt. Damit hängt wohl auch zusammen, dass meine ersten literarischen Produktionen reine Lautdichtung waren. Sie schließen einerseits an Raoul Hausmann und Kurt Schwitters an, andererseits wurden sie von der expressiven Spontaneität des eben aufkommenden Taschismus inspiriert. 1954 schrieb ich meine ersten Wortkonstellationen und Inventionen, in denen ich auch versuchte, in der Musik erarbeitete serielle Prinzipien auf die Sprache, die Dichtung anzuwenden. Die Einbeziehung des semantischen Bereichs in ursprünglich musikalische Strukturen eröffnete ein Arsenal neuer sprachlicher Ausdrucksformen. In dem Maße, in dem neben dem semantischen auch der materiale Bereich der Sprache Bedeutung erlangt, verwischt sich die Unterscheidung zwischen Lyrik und Prosa, daher auch die allgemeinere Bezeichnung Text zugunsten einer elementaren Unterscheidung von gesprochener und geschriebener Sprache. Demnach drängt sich eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Lese- und Hörtexten auf.
Und dann geht Gerhard Rühm noch einen Schritt weiter und unterscheidet die Sprechtexte von den radiophonen Texten.
Eine erhebliche Erweiterung der akustischen Möglichkeiten bietet die Tontechnik des Rundfunkstudios, die Verwendung des Mikrofons, des Tonbands, der Stereophonie und so weiter. Ich unterscheide bei meinen Hörtexten Sprechtexte und radiophone Texte. In den radiophonen Texten werden die technischen Möglichkeiten des Tonstudios nicht nur als Hilfs- und Konservierungsmittel einer im direkten Vortrag mittelbaren Hörsache gebraucht, sondern funktionell eingeplant.
In seiner Dankesrede für den Hörspielpreis der Kriegsblinden definierte Rühm 1984 das neue Hörspiel.
Wahrscheinlich entnehmen Sie meinen Worten schon, dass für mich das Hörspiel mehr ist als ein betuliches Mono- oder Dialogisieren mit ein paar illustrativen Geräuschchen, mehr als ein pseudorealistisches Theater hinter geschlossenem Vorhang. Das neue Hörspiel ist kein inszeniertes Manuskript, sondern, programmatisch verallgemeinert, ein autonomes Hörereignis aus allem, was hörbar ist, was hörbar gemacht werden kann, was natürlich die Konzentration auf nur ein akustisches Ausdrucksmittel keineswegs ausschließt. Ein Hörereignis, das eigentlich erst im Tonstudio seine Gestalt gewinnt. Die künstlerische Qualität eines Hörspiels entscheidet demnach seine akustische Erscheinungsform, die Machart, das Artifizielle daran. Zumindest nicht weniger als das Thema oder die so gern gehörte menschliche Botschaft. Denn zu einer künstlerischen wird eine Botschaft erst durch den Einsatz künstlerischer Mittel und durch ihre künstlerische Vermittlung. Und das unterscheidet das Hörspiel von einem Feature. Eine Madonna mit Kind ist nicht schon wegen des Sujets ein gutes Bild, sondern dann, wenn das Bild gut gemalt ist. Ja, sogar auch dann noch, wenn Mutter und Kind kaum noch zu erkennen sind.
Prompt sah sich Gerhard Rühm wie viele andere experimentelle Autorinnen und Autoren immer wieder dem Vorwurf des Formalismus, der Kunst um der Kunst willen, ausgesetzt. Die Rede zu einem Preis, den er immerhin für ein Stück über das Waldsterben erhielt, war eine gute Gelegenheit, auf diese Vorwürfe einzugehen.
Das Problem des sogenannten Formalismus ist wesentlich differenzierter, als es allgemein diskutiert wird. Ich selbst jedenfalls habe meine Arbeit nie als formalistisch angesehen, auch wenn sie oft dahingehend missverstanden wurde. Ich war immer bestrebt, Form und Inhalt zu einer Deckung zu bringen, ja, miteinander zu verschmelzen. Allerdings darf man Thema oder Inhalt, der Inhalt ist übrigens auch interpretationsbestimmt, nicht mit Handlung gleichsetzen. Wald, ein deutsches Requiem, hat, weiß Gott, Inhalt genug. Und es hat einen klaren, ja strengen Aufbau. Es kreist zwar um ein Thema, aber es hat keine Handlung. Handlung, so möchte ich wieder etwas überspitzt behaupten, lenkt vom Kern des Themas, den nüchternen Fakten, ebenso ab wie von der künstlerischen Qualität ihrer Verarbeitung. Eine aufgesetzte Handlung verbrämt das Thema mit unwesentlichen Details. Erzählkunst ist Opium für das Volk, hat Tschuschak, ein Propagandist der russischen Tatsachenliteratur der 20er Jahre, radikal formuliert. So lenkt auch naivere Betrachter eines Madonnenbildes, etwa von Raphael, die Figur vom Gemälde eher ab. La pour la ist eine Fiktion. Es gibt nicht mehr und weniger Wirkliches. Und alles bedarf der interpretierenden Wahrnehmung, um uns bewusst zu werden. Eine wesentliche Aufgabe der Kunst besteht in der Sensibilisierung unserer Wahrnehmungsfähigkeit, in der Differenzierung unserer Ausdrucksmittel. Und das sind unabdingbare Prämissen für eine Intensivierung zwischenmenschlicher Kommunikation. Damit allein hat Kunst schon soziale Relevanz genug, und das umso mehr, je anspruchsvoller sie ist. Kunst hat geradezu die Verpflichtung, unbequem zu sein. Jedenfalls, wenn sie mehr als ein entbehrlicher Luxusartikel sein will. Der meditative Aspekt von Kunst erfüllt gerade in unserer hektisch überdrehten, lärmgequälten Industriegesellschaft eine geradezu humanitäre Überlebensfunktion. Die meisten Menschen heute können Ruhe, die Stille ist, nicht mehr ertragen. Auch die musikalische Umweltverschmutzung, wie wir sie allerorten in jedem Laden schon erdulden müssen, ist ein ernstes Problem. Lärm als Droge, die verzweifeltste Art, dieses Problem zu bewältigen. Erfolg, totale Abstumpfung. Wir brauchen zum geistig-psychischen Überleben die Kunst der Stille, der Selbstbesinnung, der Differenzierung. Das ist ein Aspekt heutiger Kunst. Andererseits kann der Künstler von den überwältigenden und katastrophalen Problemen dieser Zeit nicht unberührt bleiben. Wenn ich mich immer häufiger auch höchst unerfreulichen und brisanten Themen zuwende, dann nicht um, wie einzelne Kritiker unterstellten, das angeblich unter Ermüdungserscheinungen leidende neue Hörspiel durch aktuelle Themen aufzufrischen, sondern weil uns diese Probleme inzwischen hautnah betreffen, unsere nackte Existenz bedrohen, mich so unmittelbar berühren, dass ich ihnen auch in meiner künstlerischen Arbeit Ausdruck geben muss. Rüstungsirrsinn, wachsende Kriminalität, die tägliche Brutalität der Straße, die städteerstickende Autoschwemme, wissenschaftliche, unter Anführungszeichen, Tierfolter, die Umweltvernichtung gigantischen Ausmaßes.
Grundsätzliches aus der 1984 gehaltenen Dankesrede Gerhard Rühms für den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Und hier noch Auszüge aus einem Text von Rühm über sein preisgekröntes Stück »Wald, ein deutsches Requiem«, das Sie heute im Kunstradio hören.
Der Text des Hörspiels »Wald, ein deutsches Requiem«, das das katastrophale Waldsterben zum Thema hat, basiert ausschließlich auf dokumentarischem Material, auf den Ergebnissen nüchterner Untersuchungen. Nackte Tatsachen, durch keinerlei Erzählfloskeln verbrämt, haben die stärkste, weil direkteste Wirkung. Auf die künstlerische Möglichkeit einer emotionalisierenden Darbietung des Materials habe ich keineswegs verzichtet, schon um es zu akzentuieren, auffällig zu machen, aus der additiven Nachrichtensphäre herauszuheben. Das geschieht einerseits durch Erstellung eines akustischen Kontextes, der von assoziationsträchtigen musikalischen Zitaten bis zu entsprechenden Geräuschbildern reicht, andererseits durch die Art der Präsentation des Textmaterials selbst. So werden etwa drei bedeutsame Textabschnitte melodramatisch mit einer den Text akzentuierenden und aufrührenden Musik vorgetragen. Diese Musik hat allerdings eine enge strukturelle Beziehung zum Text, da sie buchstäblich seine musikalische Transformation darstellt. Den einzelnen Lauten des Textes sind bestimmte Töne auf dem Klavier und dem Violoncello, den Begleitinstrumenten, zugeordnet. So fasst das Hörspiel, wie von selbst, auf konzentrierte Weise verschiedene akustische und im engeren Sinn radiophone Ausdrucksformen wie Feature, Hörbild, O-Ton, Meinungsumfrage, Magazin, Nachrichten, Melodram zu einer montagehaften Einheit zusammen. Im Ganzen gesehen kam es mir auf klare, ja lapidare Überschaubarkeit an und auf eine gewissermaßen plakative Wirkung. Dieses Hörspiel soll vor allem eine durch künstlerische Mittel besonders eindringlich gewordene Mitteilung sein, die, ohne Kommentar, ohne Polemik und durch kein persönliches Credo belastet, den Hörer zu eigener Stellungnahme provozieren will.
Wald, ein deutsches Requiem von Gerhard Rühm, eine Produktion des WDR-Hörspielstudios Köln aus dem Jahr 1983, ist 32 Minuten lang.
Zitat aus dem Bundeswaldgesetz 1975.
Zweck dieses Gesetzes ist insbesondere, den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern.
Wald, ein deutsches Requiem von Gerhard Rühm.
Oh.
Melodram 1, 13. Juli 1982.
Auf Tierunfälle, durch achtlos in Wald und Feld weggeworfene Verpackungen hat der Deutsche Jagdschutzverband hingewiesen. Nicht nur, dass der Müll für andere Erholungssuchende eine Zumutung sei, berge er für Wildtiere eine große Gefahr. Die Reihe der Tierunfälle durch Wohlstandsmüll reiche von Eichhörnchen, die in offenen Schraubgläsern stecken geblieben sind, über Damhirsche, die an gefressenen Plastiktüten zugrunde gingen, bis zu Hirschen und Rehböcken, die sich an weggeworfenen Drahtknäuel stranguliert haben. Wie Brenngläser wirkende Glasscherben seien eine Gefahr für den Wald. Die Säuberung der Wälder koste darüber hinaus jährlich rund 40 Millionen Mark. Je mehr Wanderer, desto größer der Abfall, der hinterlassen wird, kritisierte ein Verbandssprecher die Entwicklung.
Melodram 2, 8.9., 29. 30. Januar 1983.
Nachdem in den letzten Jahren die meisten Politiker das Phänomen saurer Regen als Hirngespinster Umweltschützer abtaten, haben die im Sommer und Herbst 1982 unübersehbar gewordenen Schäden das Schweigen über das Baumsterben beendet. Wo zum Beispiel in Baden-Württemberg 1980 noch etwa 65% der Tannen gesund waren, ist es heute nur noch 1%, tatsächlich 1%. Auch bei den Fichten, die vor 2 Jahren noch keine Krankheitssymptome zeigten, hat bei mehr als der Hälfte das Sichtum begonnen. Auch die Eifel hat das Baumsterben erfasst. Noch vor Jahresfrist galten die Bäume dieses Mittelgebirges als gesund. Das ganze Ausmaß der Schäden ist noch nicht zu erkennen. Wie ein Sprecher der rheinischen höheren Forstbehörde meinte, doch schon heute könne man von einer erschreckenden Zunahme kranker Bäume sprechen. Insgesamt sind nach der Bestandsaufnahme vom Sommer 1982 562.000 Hektar Wald vom Baumtod bedroht. Die größten Schadensflächen liegen in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Nach einer These, die sich auf langjährige Beobachtungen gründet, könnten Luftverschmutzungen Bäume über 20 Jahre schädigen, ohne dass die Krankheit sichtbar wird. Erst wenn die Bäume so geschwächt sind, dass sie diesen Einflüssen keinen Widerstand mehr entgegensetzen können, treten die Symptome auf. Das Absterben selbst vollzieht sich dann in kurzer Zeit.
Ergänzungen. Stand September 1983.
Intensität und Ausdehnung der Schäden nehmen galoppierend zu, meldet der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Die Widerstandskraft der Natur, die das Tempo des Baumsterbens bisher gebremst hat, ist erschöpft. Die Fläche der erkrankten Wälder hat sich in weniger als einem Jahr bundesweit verdoppelt, in Nordrhein-Westfalen sogar verdreifacht. Neben den Nadelhölzern sind nun auch immer mehr Laubbäume betroffen. Das Überleben hunderter von Tier- und Pflanzenarten, die auf den Lebensraum Wald angewiesen sind, ist gefährdet. Der Säuregehalt des Regens hat sich binnen 20 Jahren verhundertfacht. Auch in den Städten sterben jährlich Tausende von Bäumen. Ohne eine schnell wirksame Überlebensstrategie und eine Massenmobilisierung der Bevölkerung steht ganz Deutschland Entwaldung und damit Versteppung und Verkarstung bevor. Ökologieexperten meinen, dass sich die Indizien dafür mehren, dass das Waldsterben nur der Auftakt zu einem gigantischen, globalen Vegetationssterben ist, das auch seinen Verursacher, den Menschen, nicht verschont.
Kann man ja groß sowieso nichts dran ändern. Vom Autoverkehr hängt das meistens ab. Umweltverschmutzung.
Da muss was getan werden. Aber ich weiß nicht wie.
Ich habe also so keine persönliche Vorstellung, nicht?
Die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, die werden also so einschneidend.
Ich glaube noch nicht, dass genügend Maßnahmen dagegen ergriffen worden sind.
Ich habe keine Ahnung.
Also habe ich nicht viel von gehört.
Ja, ich finde es natürlich sehr schlecht.
Ich bin eigentlich nicht optimistisch, dass da irgendwas zu reden ist.
So richtig glauben tut es ja doch noch keiner.
Da achtet man ja auch nie drauf. Man guckt ja nicht immer so hoch.
Vor 10 und 20 Jahren war schon etwas zu erkennen. Ja, es kostet Geld, aber mit Geld allein kann man es nicht machen.
Es wäre an sich höchste Zeit, dass die Verantwortlichen was dafür tun würden, ohne Sonntagsreden zu halten.
Allein wegen der Kinder schon.
Waldsterben. Och, das kann man nicht stoppen. Die Fabriken müssen weiterlaufen, die Autos müssen auch fahren. Ne?
Und jetzt? Ist doch alles zu spät.
Man hört ja viel davon, nicht? Das soll ja mit der Umwelt zusammenhängen.
Da müsste was getan werden.
Da muss jeder wohl was tun.
Da sind wohl die Fabriken dran schuld.
Ja, das ist auch meine Meinung.
Da bin ich nicht zu unterrichtet.
Ein schwieriges Problem, ne? Das war ein Schaden.
Man sieht es ja hier schon im Stadtbild.
Wir leben ja vom Wald.
Was soll man dazu sagen?
Da kann ich auch nicht viel zu sagen.
Tja, ich finde das nicht sehr gut für die Umwelt. Das sieht halt also auch für unsere Kinder sehr, sehr schlecht aus.
Natürlich, ich meine, dann gibt es keinen Sauerstoff mehr.
Ja, also ich bin also nicht dafür, dass der Wald absterben soll.
Dass die Menschen auch selbst kaputt machen, die Welt.
Schade ist es schon, aber ob wir das ändern können?
Man hätte da früher dann denken müssen.
Warum sterben?
Das ist schlecht, ist das.
Ich gehe natürlich auch gerne in den Wald.
Wir sind heute aus dem Süden hochgefahren und da haben wir es auch so am Autobahnrand, haben wir schon auch beobachtet.
Alles wird verseucht und was bleibt für den Menschen übrig? Nichts mehr. Ne?
Tja, da kann ich mir nichts zu sagen. Sie sind früh genug gewarnt worden, aber die Politiker haben überhaupt nicht reagiert.
Ja, ich finde es auch erschreckend. Ne?
Haben wir keinen Waldsterben.
Da kann ich nichts dazu sagen. Mich interessiert das aber ja nicht.
Ich wandere viel, ich muss mir also immer wundern, wie groß schon diese Schäden sind.
Und da sieht man es ja auch jeden Tag.
Jeder sollte für sich eine neue Einstellung zu der Sache finden und dann selbst was dran tun.
Tja, und dann haben wir halt keine Photosynthese mehr und wir werden in gewisser Weise auch ziemlich alle ersticken.
Ist schade drum, ne? Dass alles kaputt geht. Ne?
Die Welt muss sich total ändern. Total.
Das ist schlecht, ne? Das ist sehr traurig, dass es ist.
Ja, ich finde es also ganz erschreckend, wie schnell das vorangeht. Ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel etwas gemacht, auch drei Bäume.
Gemacht wird im Endeffekt doch nichts dagegen.
Das ist eine schreckliche Sache. Das steht ja auch
das war vorher zu sehen.
Fabrik,
also ich müsste was gemacht werden.
Ja. Das, was getan wird, davon.
Wenn man den Wald sich anschaut, würde ich da mit Laubbäume sind da
so. Die Leute, die sich reden, was tun sie,
ist klar.
Hier wird das
geredet.
Erinnerungen. Fußnote: Namen der Politiker werden nicht genannt, da sie meist austauschbar sind.
1964. Über Bundesgebiet brodeln 2 Millionen Tonnen Staub und Rauch, 5 Millionen Tonnen Schwefelsäure. Fichten im Ruhrgebiet wachsen nur noch 6 statt 20 Meter hoch. Bei Verdoppelung der Bevölkerung Waldfläche im Raum Mannheim seit 1900 um ein Drittel, in Nordrhein-Westfalen um 3/4 zurückgegangen. 1968. Mindestens 50.000 Hektar emissionsgeschädigte Waldfläche, weitere 20.000 Hektar emissionsbeeinflusst. Tanne, Fichte, Kiefer, Lärche besonders betroffen. 1969. Bundesgesundheitsministerin warnt, der Staat würde unverantwortlich handeln, der Abwehrmaßnahmen erst dann ergreift, wenn die Umweltverhältnisse untragbar geworden sind. 1970. Weitere 50.000 Hektar Wald durch Luftverschmutzung gefährdet. Am Nürnberger Autobahnkreuz wird krankhaftes Verfärben und frühzeitiges Abfallen der Kiefernadeln beobachtet. Überdurchschnittlich viele einzelne Bäume sterben ab. Wissenschaftler rechnen mit Erstickungstod der Erde, wenn es nicht gelingt, Vergiftung der natürlichen Sauerstoffquellen zu stoppen. 1972. Kiefernbestände im Ruhrgebiet fast ausgestorben. Vegetationsschäden in Landwirtschaft und Gartenbau von Arbeits- und Sozialminister als beträchtlich eingestuft. 1974. Bund Naturschutz in Bayern führt Journalisten inzwischen großflächig gewordenes Kiefernsterben am Autobahnkreuz Nürnberg vor und fordert, Alarmsignale für Überlastung des Naturhaushaltes ernst zu nehmen. 1975. Bundeskanzler warnt vor übertriebenem Umweltschutz und ist über schleppenden Gang des Genehmigungsverfahrens für den Neubau von Raffinerien, Kohle- und Kernkraftwerken verärgert. 1977. Düsseldorfer Schornsteinbauunternehmen bezeichnet Rauchgasentschwefelungsanlagen als überflüssig. Es gäbe keine SO2-Probleme. Opposition fordert im Deutschen Bundestag Abbau gesetzlicher Hemmnisse, durch die der Bau von Kraftwerken blockiert wird. 1978. Bundeskanzler will von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen für die Wirtschaft gegen mehr Umweltschutz. 40% aller Wildpflanzen der Bundesrepublik in ihrem Bestand gefährdet. Sterben der Nadelwälder in Randzonen des Ruhrgebiets. Bayerischer Umweltminister befürchtet auch in Bayern starke Schäden an Nadelwäldern. Mehrheit des Bundesrates lehnt Novellierung des vorgeschlagenen Bundesemissionsschutzgesetzes ab. 1980. Tödliche Krankheit befällt Tanne nicht nur in Problemrevieren, sondern auch schon in optimalen Standorten. Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Frankenwald, Schwarzwald, selbst am Alpenrand. Forstbotaniker befürchten eine Umweltkatastrophe, wie wir sie bisher nicht erlebt haben, und bedauern, dass einschlägige Forschungsaufträge bei Bundesregierung auf taube Ohren stoßen. 1981. Dringliche Hinweise der Ökologen auf drohende Gefahren von Wirtschaftsministern von Bund und Ländern als Panikmache zurückgewiesen. Schärfere Normen gegen Luftverschmutzung abgelehnt. Landwirtschaftsminister konzediert gewisses Krankheitsbild, das etwas voreilig sterben genannt wird. Bundespräsident beruhigt, 30% der Fläche des Bundesgebietes sind mit Wäldern bedeckt, die unserem Klima Beständigkeit geben. 1982. Sterben greift auf Laubwälder und Teile des alpinen Waldes über. In Nordbayern und im Spessart alle Buchen erkrankt. Grund- und Quellwasser durch Säure und Schwermetalle im Boden gefährdet. Forstwissenschaftler werfen Politikern vor, noch immer nicht begriffen zu haben, dass wir dabei sind, die Basis unseres Lebens zu zerstören, Nur sofortige und radikale Senkung der Luftbelastung könne wenigstens Rest der Wälder noch retten.
Melodram 3, 13. 14. August 1983. Der sterbende Baum als Reminiszenz an den Pas Seul der Anna Pawlowa.
Die Abgase der Kraftfahrzeuge steigen als wabernde braune Schicht mit der warmen Luft aus den Städten auf und vermischen sich mit den Schwefelgasen der Industrieschornsteine. Die tödliche Mischung setzt sich in den Wäldern fest. Zuerst lässt Tanne und Fichte ihre Zweige matt hängen. Gleichzeitig verblasst das satte Grün der Nadeln, weil das Chlorophyll das Blut des Baumes zerstört wird. Die Nadeln fallen ab, leere Zweige hängen wie lose Strippen vom Baum herunter. Die Schnürenbildung hat begonnen. Flechten, die in höheren Lagen auf den Bäumen wachsen, treten deutlicher aus dem Geäst hervor und bilden einen dicken Graubelag. Der geschwächte Baum verliert seine Krone, so dass er aus der Luft wie ein vertrockneter Seestern aussieht, der auf dem Rücken liegt. Zum Schluss bleibt eine graue Baumleiche übrig, die ihre kahlen Äste leblos abspreizt.
Folgen.
Psychische Erkrankungen durch Verlust des Erholungsgebietes Wald. Versteppung durch Absenkung des Grundwasserspiegels. Mangel an Trinkwasser. Verlust von Anbauflächen durch Erosion und Verkarstung. Hungersnöte. Zunahme des Kohlendioxids in der Luft bewirkt eine weltweite Erwärmung. Das Ansteigen der durchschnittlichen Welttemperatur um nur wenige Grade führt zum Abschmelzen der Polkappen und damit zum Ansteigen der Meeresspiegel um etwa 6 Meter. Verheerende Überschwemmungen. Ohne Wald können die restlichen Pflanzen nicht genügend Sauerstoff für Menschen, Tiere und Pflanzen freisetzen. Sie ersticken.
Die Bombe brauchen wir gar nicht.
Sicher ist sicher.
Nachworte.
Jede. Das Bundesumweltamt bezeichnet das Auto als das Umweltproblem Nummer 1. Aus den 24 Millionen bundesdeutschen Autos, und es werden immer mehr und mehr, strömen Jahr für Jahr 420 Milliarden Kubikmeter Abgase und mehr, verteilt über die Bundesrepublik eine hochgiftige Wolke von fast 1,70 Meter Höhe und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Bundesverkehrsminister plant zügigen Ausbau des Autobahnnetzes, auch durch Wald- und Naturschutzgebiete. Jede Autofahrt trägt zur Luftverschmutzung bei.
Bibliografische Hinweise.
Rainer Grieshammer. Letzte Chance für den Wald. Freiburg 1983. Überlebenslesebuch. Wettrüsten, Nord-Süd-Konflikt, Umweltzerstörung. Rheinbeek bei Hamburg 1983. Ellen Watts. Der Lauf des Wassers. Eine Einführung in den Taoismus. Frankfurt am Main 1983.
Kostprobe aus einem Werbeprospekt. In Vorbereitung.
Die Wanderungen mit dem Förster zur Besichtigung der verheerenden Waldschäden erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie gehören bereits zum festen Bestandteil des Freizeitangebotes. Darüber hinaus findet der Wanderfreudige verschmutzte Flüsse, tote Seen sowie ein buntes Netz dicht befahrener Autostraßen zur Orientierung in der freien Natur. Auch für genügend Ausflugslokale, Waldparkplätze und Grillanlagen mit beliebter Schlager- und Popmusik rund um die Uhr ist gesorgt.
Wald, ein deutsches Requiem von Gerhard Rühm. Sprecher: Elisabeth Hartmann, Matthias Ponier, Gerhard Rühm. Musik: Gerhard Rühm. Ausführende: Otello Liesmann, Violoncello, Gerhard Rühm, Klavier sowie das Kollegium Vokale Köln unter der Leitung von Wolfgang Fromme. Technik: Friedrich Wilhelm Häfner und Theresia Hammersen. Assistenz: Peter Behrensen. Realisation: Gerhard Rühm. Produktion: Westdeutscher Rundfunk Köln 1983.
Am Sonntag hören Sie um 14.05 Uhr im Programm Österreich 1 eine Tonspur über Gerhard Rühm, der am kommenden Montag seinen 60. Geburtstag feiert. Im Kunstradio gibt es heute in einer Woche die Ursendung einer ORF-Produktion, das Band La Phrase, ein radiophoner Text für eine Stimme und ihre Wiedergaben von Bruno Beusch.